David?
Meru.
Sag mal, wie ist denn das jetzt? Ist Silksong dir zu schwer oder nicht?
Ich glaube schon, aber ich habe schon wieder angefangen zu schummeln, wie das so meine Art ist bei schweren Spielen. Ich bin ja 100% schmerzbefreit, was Cheats und Mods und so ein Kram angeht. Und ich habe Hollow Knight auf der Switch gespielt damals und habe jetzt Silksong mir absichtlich auf dem PC gekauft, weil ich gelesen hatte, dass es schwerer sein soll. Und Hollow Knight, ich habe es durchgespielt.
Ja.
Also bis zu dem normalen Credits-Endboss, nicht den ganzen masochistischen Krempel, der noch danach kommt. Aber ne, bis zu dem normalen Endboss. Und das war schon, ich habe mich aber durchgebissen, weil es mir sehr gefallen hat, was ging. Und ich habe jetzt gehört, dass Silksong halt noch schwerer sein soll. Ich dachte so, boah, weiß ich nicht, bevor ich da jetzt nur noch frustriert bin, auch weil ich gerade einfach nicht mehr so viel Zeit habe, habe ich gesagt, ich hole mir das jetzt bei Steam, da kann ich es notfalls modden. Und ich habe tatsächlich einen ganz guten Weg gefunden, den ich jetzt eine Weile mal ausprobieren werde. Das habe ich bei einem Bosskampf nämlich schon gemacht. Da habe ich mir, also da bin ich in den Bosskampfraum reingekommen, habe dreimal eine Schelle gekriegt, war sofort tot. So. Habe dann irgendwie noch so 5-6 Mal bin ich da wieder hingelaufen. Und das ist jedes Mal wieder passiert. Und da habe ich gesagt, nee, komm, so habe ich da keinen Bock drauf. Ja. Weil der Rücklaufweg war jetzt nicht lang, aber hab mir Wiimote, das ich sowieso installiert habe, angemacht. Das ist so eine Mod-Plattform, wo du einfach so Cheats im Hintergrund anschalten kannst. Und hab mir einfach so ein Unverwundbarkeits-Cheat angemacht und hab mich einfach mal neben den Boss gestellt und hab mir dann einfach mal angeguckt, was der macht.
Ah.
Weil das ist ja das, wie man solche Spiele eigentlich auch spielen muss. Ja. Ne? Du musst ja lernen, wie die Bosse oder wie, was die Gegner machen.
Ja, klar.
So. Und das ist gar nicht so das, was mich stört. Das gefällt mir sogar ganz gut. Was halt hart abfuckt, ist, dass du jedes Mal wieder dahin rennen musst, um dann wieder 3 Sekunden zu gucken, was der Boss macht.
Ja, ja.
Und ich bin einfach nur da stehen geblieben, hab mich 5 Minuten von dem verprügeln lassen, hab versucht, die Cues zu lernen, was der wann macht. Ja. So. Und bin dann wieder raus aus dem Boss-Battle, hab den Cheat ausgemacht, bin wieder rein und hab dann ganz normal gegen den Boss gekämpft. Dann hat's auch geklappt.
Okay. So.
Das heißt, ich habe einfach diese Lernphase mit Zurückrennen und Movement lernen und sowas, habe ich einfach ein bisschen verkürzt und habe mir das irgendwie dann so. Und das ist ein ganz, also es ist so ein Modus, der mir so ganz gut gefallen hat, weil ich habe den Boss schon ganz normal bekämpft und besiegt. Mhm. Ich habe halt einfach nur aus 2 Stunden Movement lernen, 5 Minuten gemacht.
Klingt auch irgendwie nur so nach Halbcheaten, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich dachte mir dann auch so, naja, komm, ehrlich gesagt, so groß ist der Mehrwert von dahinrennen jetzt auch nicht. Ich habe das so ein bisschen überlegt, vielleicht würde ich so mit ein Instrument spielen oder ein Instrument lernen vergleichen und die Vorstellung, Gitarre zu üben und alle 20 Sekunden kommt jemand rein und boxt dich um, ist ja auch komplett absurd. Also da übe ich ja auch am Stück, damit ich was lerne.
Ja, oder es wäre eher so, dass du, wenn du dich verspielst, explodiert die Gitarre und du musst zum Laden rennen und dir eine neue holen.
Genau so, ganz genau so. Weißt du? Und das ist ja auch Quatsch. Insofern, warum nicht mal so? Ich habe heute sogar überlegt, es wäre geil, wenn es ein Spiel gäbe, was daraus eine Mechanik macht, was halt immer so ein bisschen so ist, meinetwegen, du bist vielleicht so ein Ritter oder so Fantasy-mäßig und du musst immer in so Arenen und gegen Monster kämpfen und der Twist ist aber, dass andere halt auch gegen diese Monster kämpfen müssen und du triffst also nicht andere Spieler, sondern NPCs.
Okay.
Und du kannst immer in so eine Boss-Arena reingehen und kannst dich erstmal versteckt halten.
Ach so.
Und kannst erstmal zugucken, wie der vor dir quasi vermöbelt wird und kannst dann sozusagen schon mal den Boss lernen und dann bist du dran und der macht aber die gleichen Moves. Oder was auch witzig wäre, ist, wenn du so optional sowas machen kannst, du kriegst einen Timer von meinetwegen 5 Minuten, du bist 5 Minuten lang unverwundbar, machst aber auch keinen Schaden und danach, wenn der Timer abgelaufen ist, dann ist der Bosskampf ganz normal.
Du kannst auch einfach jedes Mal auf Pause gehen und dir auf YouTube die Cues angucken und dann wieder spielen. Das ist das Unaufwendigste.
Das geht auch. Das ist aber nicht ganz das Gleiche, glaube ich.
Ja, weiß ich doch, nicht so ganz. Schon irgendwie. Finde ich schon.
Das Lustigste war übrigens noch, dass ich den Boss dann irgendwie so gecheased habe, weil ich zufällig dann noch rausgefunden habe, ich spoilere jetzt ein bisschen, ich sage nicht, welcher das ist, der ist auch ganz am Anfang.
Ja.
Der ist in so einer großen Höhle und du kommst in die Höhle durch so einen kleinen Tunnel. Mhm. Und normalerweise, wenn du in so große Bossräume kommst, gehen die ja links und rechts zu und ja. du musst dann in diesem großen Bossraum bleiben. Und bei dem war das aber nicht so. Bei dem ist es so, dass du einfach auch wieder durch den Tunnel zurücklaufen kannst. Und der hat so eine Sprungattacke und die hat mich mega abgefuckt, als ich versucht habe, mir die zu merken, weil der macht irgendwie so einen ganz kurzen Schrei, bevor er diese Sprungattacke macht.
Okay.
Und der Schrei hat aber auch zwei verschiedene Klänge, also da gibt es irgendwie zwei unterschiedliche und das ist so ganz diffus, also es ist so ein bisschen muddy, du weißt nicht genau, wann er diese Sprungattacke macht. Und ich bin mittlerweile davon überzeugt, das ist Absicht, weil wenn du in den Gang zurückläufst, dann macht er die nicht mehr, weil er da nicht springen kann. Das heißt, du kannst ihn so ein bisschen austricksen, das ist einfach eine, also was heißt cheesen, ne? Das ist eine ganz normale, so gedachte Strategie. Aber du kannst quasi eine Attacke komplett ausschalten und dann ist der Bosskampf relativ simpel, weil die anderen Attacken sind super leicht zu lesen und das ist, fand ich ganz lustig. Habe ich dann aber auch tatsächlich erst rausgefunden, als ich dann ohne Unverwundbarkeit in den Ding drin war.
Ich habe aber auch schon tatsächlich auf Blue Sky bei jemandem gelesen, der sich beschwert hat, weil er meinte so, bei Elden Ring haben sie ja gezeigt, dass es viel geiler ist, wenn du einfach vor dem Endbossraum direkt einfach einen Respawn-Punkt hast, mehr oder weniger.
Ja.
Also was hat man davon, immer noch mal eine halbe Stunde dahin zu rennen? Und das verstehe ich auch. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so viel mit dem Geist der Souls-Likes zu tun haben muss, dass das unbedingt so sein muss. Weil ich meine, letztlich geht es ja darum, dass du dich mit dem Boss auseinandersetzt und nicht noch mit den 20 Minuten davor immer wieder. Also
ja, das ist halt auch ein bisschen, ne?
Dieses Backtracking.
Ich verstehe auch das Argument, was ja immer vorgebracht wird und wie ich mittlerweile sagen würde, auch ein bisschen zu Recht, dass du die Schwierigkeit nicht komplett rausnehmen kannst aus so einem Spiel.
Nee, darum geht's ja aber
weil,
da gar nicht.
Weil Sterben auch weiter einfach nur eine weitere Mechanik ist.
Ja.
Ein bisschen. Und ne, Scheitern und irgendwie das Lernen und so. Aber ich würde trotzdem sagen, dieses krasse Backtracking gibt mir jetzt da auch nicht viel. Also das hebt halt einfach nur die Fallhöhe eigentlich.
Exakt.
Ne? Das ist ja genau, ein bisschen genau. So, je weiter du laufen musst, desto ätzender ist es, wenn du dann stirbst. Und du willst ja deinen Krempel halt auch wiederholen. Das heißt, du musst da auch wieder hinlaufen, selbst wenn du den Boss gar nicht mehr bekämpfen willst. Mm. Optionale Bosse in Elden Ring, ne? So, du kämpfst, du stirbst und dann denkst du so, ja, fuck, jetzt liegen da irgendwie 20.000 XP. ich könnte das jetzt einfach lassen, weil der Boss ist ja nicht wichtig. Aber ja,
ich will meinen Scheiß zurück,
okay, ich lauf trotzdem noch mal dahin und dann eierst du halt wieder dahin. Ja, ja also
dann fällst du aus Versehen über eine Kante, bist tot und ist alles weg. So, also, hat jetzt niemand was von gehabt. Aber gut.
Nee, das ist übrigens auch was Silksong ganz gut kann. Fallen. Also es gibt wesentlich mehr Fallen als in Hollow Knight und die sind echt teilweise richtig assi.
Ja. Aber man merkt schon, also es ist selbstverständlich sprechen wir heute über Silksong. Ich meine, das ist
ein bisschen.
Es ist ja ein Running Gag in der gesamten Gaming-Blase, dass dieses Spiel gefühlt 57 Jahre gedauert hat zu entwickeln und dann angesagt wurde und zwei Wochen später erschienen ist. Und für viele Leute war das eine lange Reise der Agonie. Ich glaube, David, auch du warst sehr gespannt auf dieses Spiel.
Ich erzähle ja immer gerne die Geschichte, wie ich 2019 Silksong gespielt habe auf einem Nintendo-Event und darüber geschrieben habe, dass das bestimmt 2020 rauskommt und bestimmt ganz cool wird.
Ist es denn noch also ein bisschen Agonie, so, wie es damals war?
Es ist exakt so.
Okay.
Also das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich gleich geblieben.
Cool.
So, ich hatte auch jetzt irgendwie von Jason Schreier mal was gehört, der hatte das damals auch gespielt und hat es jetzt dann irgendwie auf der Gamescom auch wieder gespielt.
Ja.
Und er meinte auch, es war lustig, auf der Gamescom musstest du irgendwie so Tickets ziehen, so lotteriemäßig, um einen Slot zu kriegen, damit du das auf der Gamescom am Nintendo-Stand anspielen darfst, weil so viele Leute das spielen wollten.
Mhm.
Und er meinte, als er das damals irgendwie da gespielt hat, das hat niemanden interessiert.
Ja.
Bei mir war das auch so, an der Spielstation saß niemand. Komplett, ja.
nee.
Aber er meinte auch, das ist einfach gleich geblieben, so.
Ja, ich meine,
damals einfach schon,
er hatte ja dann auch noch mal mit denen gesprochen und in einem Artikel darüber geschrieben, dass die ja auch einfach ziemlich viel Spaß dran hatten, das zu machen und einfach immer mehr drauf gebaut haben. Also es ist wahrscheinlich gar nicht so, dass sie super viel noch verändert haben, sondern einfach noch viel mehr drumherum gebaut haben.
Ich denke auch, ja. Also die haben ja wirklich gesagt, wir haben es einfach nicht rausgebracht, weil wir hatten dann so viel Bock und es war irgendwie so cool. Und du liest diesen Artikel und denkst, so arbeiten in der gleichen Branche wie die ganzen anderen Leute, die sich alle kaputt knechten
allerdings
und entlassen werden und so. Ja. Das war wirklich
genau, aber also die ganze Entstehung und diesen Hype um Silksong, das ist heute nur ein Teil unserer Folge. Darum soll es gar nicht konzentriert gehen, sondern wir nehmen das Thema auf, um über etwas zu sprechen, was wir schon vor einiger Zeit mal auf unserem Radar entdeckt haben und drüber nachgedacht haben und irgendwie noch einen Anlass gesucht haben. Und mit Silksong ist der jetzt nämlich irgendwie wieder da, denn wir hatten schon zum Summer Game Fest von einem Phänomen wieder mitbekommen, was jetzt wieder aufgepoppt ist, David. Erklär doch mal.
Das will ich. Genau, es ist das Phänomen der kleinen Teams und der neu entdeckten Faszination mit kleinen Indie-Teams, die irgendwie sowohl Spielepresse als auch Spieleindustrie so ein bisschen haben in letzter Zeit. Ich zähle jetzt das Summer Games Fest einfach mal ganz dreist zur Spieleindustrie, weil ich ehrlicherweise finde, dass es mit Spielepresse nicht wirklich was zu tun hat.
Nee, das ist eine Werbeveranstaltung.
Damals war der Auslöser so ein bisschen Claire Obscure, Expedition
33.
Oh, guck mal hier, jemand kann französische Zahlen. Sehr gut. Ich hätte jetzt länger nachdenken müssen. 33. Dieses French Final Fantasy, wie man so schön sagt, was Geoff Keighley so auf der Bühne so anmoderiert hat, so mit, ja, irgendwie krasses Spiel von weniger als 30 Leuten gemacht, ganz kleines Team. Und man muss zu diesem Spiel halt einfach wissen, A, hat sich das millionenfach verkauft, das war ein Riesenhit. Und das sieht unfassbar aus.
Ja.
Also das ist wirklich top-notch. Jetzt rein von der
visuell
Grafikqualität. Visuell so, ne? Also das sieht wirklich nach AAA richtig doll aus. Es gab auch noch so eine Erwähnung wohl von einem Spiel, das habe ich gar nicht so mitgerichtet. Acts of Blood, was auch beim Summer Games Fest vorkam, was mit dem fantastischen Satz beschrieben wurde, das sei ein Solo-Entwickler und 9 seiner Freunde. so, und man merkt vielleicht schon so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Das war damals ein Talking Point, vor allem auch so in der SpielerentwicklerInnen-Blase. Und das ist jetzt mit Silksong auch wieder. Weil bei Silksong kursierten jetzt öfter so Headlines, ja, von 3 Leuten gemacht, der große Indie-Hit und irgendwie 500.000 Spieler bei Steam am ersten Tag. 3 Leute haben das Spiel über 7 Jahre entwickelt. Und da steckt so ein bisschen ein Problem in diesem Rumreiten auf diesen wenigen Leuten.
Ja.
So. Und dieses Problem ist, dass es einfach sehr, sehr viele Leute unsichtbar macht. Und das ist so ein bisschen das Phänomen, was wir meinen. Denn wenn man sich jetzt mal die Credits anguckt von solchen Spielen, dann bleibt von dieser Behauptung zum Beispiel bei Expedition 33, dass es weniger als 30 sind, nicht mehr so viel übrig.
Ja.
Weil es stimmt natürlich, dass ein Kernteam von weniger als 30 Leuten dieses Spiel gemacht hat. Wenn man sich das aber mal so die Peripherie anguckt, dann sind halt ganz viele Sachen einfach outgesourced. Also du outsourced Programmierung, du outsourced teilweise Grafik und so weiter. Voice Acting, diese ganzen Dinge, das sind halt im Grunde ja Freelancer und tatsächlich richtige Outsourcing-Studios, die es mittlerweile gibt.
Ja.
Und das Interessante daran ist halt, das ist nichts Ungewöhnliches mehr. Diese Outsourcing-Sachen, dass du internationale Studios hast, die sich nur damit beschäftigen oder größtenteils damit beschäftigen, Auftragsarbeit für andere Studios zu machen. Einfach nur einen Teil von einem Spiel mitzuentwickeln und das zu liefern.
Ja.
Das ist halt mittlerweile super gängig. Das machen die ganz Großen sowieso. Also bei Ubisoft gab es da ja auch neulich mal so diese ziemlich üble Story mit diesem, ich glaube, in Singapur war das, ne? Das Outsourcing oder Philippinen? Ich bin mir gerade unsicher.
Das war glaube ich, Singapur, das ist aber schon ein bisschen was her. Da ging es ja um Skull and Bones, ne? Damals noch.
Genau, das war aber, glaube ich, tatsächlich das Ubisoft-Studio. Es gab aber auch so eine Outsourcing-Geschichte, wo halt dann auch irgendwie so ein Hierarchiegefälle besteht zwischen den echten EntwicklerInnen und diesen Outsourcing-Leuten, die aber auch die echte Arbeit machen. So. Und das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man über kleine Teams so mit so einer gewissen Faszination spricht. Und wir wollten uns, glaube ich, auch einfach mal angucken, warum ist das überhaupt so ein Ding, so darüber zu sprechen.
Ja, total. Also man muss dazu sagen, erstmal, dass das erstreckt sich auf alle Bereiche. Es gibt auch, also ich habe auch auf Blue Sky von einer gelesen, die ist quasi eine Narrative Designer, also die schreibt Story, ja. Die schreibt Dialoge, die ist auch Freelancer so, ne? Also ja. das geht in alle Richtungen, jetzt nicht nur, keine Ahnung, Komponisten, die Musik machen, was ja irgendwie relativ naheliegend, sag ich mal so, ist. Es geht in alle Bereiche, ob es jetzt Programmierer sind und so. Überall wird geholfen und das ist völlig normal und das machen die Großen, das machen die Kleinen. Ich erinnere mich noch an diese Geoff Keighley-Geschichte. Das Ding ist halt, er hatte, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch erinnere, da so eine Videowand gezeigt mit einer hohen Anzahl von Spielen, die angeblich alle von mega kleinen Teams gemacht wurden. Mhm. Und sein Narrativ war so ein bisschen, ja, das ist jetzt das neue Ding, dass immer kleinere Teams immer krassere Spiele machen. Und das ist so nicht richtig und nicht wahr und führt natürlich auch zu gewissen mit Fehlern behafteten Erwartungen bei allen möglichen anderen Parteien. Also den Leuten, die es am Ende kaufen, den Leuten, die es finanzieren vor allen Dingen, ne? Ja. Und so weiter und so fort. Und darum ist das nicht so ganz unproblematisch. Man könnte natürlich auch sagen, ja, ist doch egal. Es ist natürlich einfach so, dass es eine schöne Story ist. Also die lässt sich natürlich gut erzählen, die lässt sich gut niederschreiben und so weiter und so fort. Und wir lieben alle gute Storys, ne? Also kann man ja auch nichts gegen sagen.
Ja, ich finde auch, als jemand, der tatsächlich mal eine Story geschrieben hat über Solo-EntwicklerInnen, für superlevel.de vor ein paar Jahren. Ja. Da habe ich tatsächlich mit drei Leuten gesprochen, die die Spiele quasi solo entwickelt haben. Wenn man sich das genauer anguckt, stellt man selbst da schon fest, das sind auch eigentlich keine echten Solo-Devs. So. Also ich habe zum Beispiel mit Thomas Sala gesprochen, der The Falcon hier gemacht hat. Ja. Und Balwalk, das ist so ein Aufbauspiel im Falconeer-Universum. Ne? Ja. Der macht schon alles selber, was Game Design, Programmieren, Grafik, Artstyle, das Ganze angeht, Assets. Trotzdem hat er für Musik einen Komponisten dazu geholt. So, der macht die Musik nicht selber. Und, das ist halt auch nicht ganz trivial, der hat natürlich vom Publisher Hilfe. Ne? Der kriegt Hilfe beim Porten des Spiels auf diverse Konsolen. Ja. Es gibt QA, es gibt Leute, die das halt testen, es gibt Marketing und so weiter. Und wenn du die alle da reinpackst, es ist auch nicht mehr so richtig solo. Ne? Eine andere Entwicklerin, mit der ich gesprochen habe, da weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Leute da letztlich am Ende beteiligt waren. Die hat so ein Point-and-Click-Adventure gemacht. Das ist natürlich vom Scope her auch ein bisschen einfacher zu machen. Ja. So, ne? Also, weil du hast nicht so viel Reaktivität. Das ist im Grunde eher so wie so ein Rätselbuch ja fast schon. Das ist schon, gerade wenn du wie sie tatsächlich, glaube ich, Grafikerin bist, also ne, die ganze optische Sache kann sie wirklich leisten in guter, hoher Qualität. Die kam aus dem AAA-Bereich. Und die Programmierung hat sie, glaube ich, größtenteils mit so einem Unity-Plugin gemacht, wo du dann einfach so ein What you see is what you get hast, wo du gar nicht so unbedingt krass programmieren können musst. Ne? Das ist so ein Baukastenprinzip. Trotzdem hatte sie, glaube ich, natürlich Voice Actor und ihr Mann hat irgendwo auch was mitgesprochen und keine Ahnung. Also, ne, da sind auch andere Leute dabei. Und,
ist natürlich eine Definitionsfrage irgendwo, ne?
Also. Genau, es ist eine Definitionsfrage. Trotzdem hast du natürlich recht, es ist erstmal eine gute Story zu sagen, jemand hat dieses Spiel alleine gemacht oder ein sehr kleines Team hat dieses Spiel alleine gemacht. Es ist auch so ein bisschen ein Marketinginstrument.
Definitiv.
Weil ich meine, zumindest bei The Falconeer wäre auch über das Marketing sehr stark auf diese Solo-Entwicklungssachen gegangen. Es hat halt sowas von Genie-Kult. So, du hast die unverfälschte Version von einem Gehirn in diesem Spiel.
Total.
So. Das ist ja lustigerweise dann so auch das, wenn wir über Hideo Kojima-Spiele reden, so, der mit natürlich viel mehr Leuten zusammenarbeitet, aber trotzdem manchmal hast du das Gefühl, der macht alles alleine, wenn über ihn geredet wird.
Ja.
Und es hat auch so was von so ein Underdog gegen das Establishment. Das ist so, gerade so, wenn das Leute sind, die aus dem AAA-Bereich kommen, das gibt's ja jetzt auch immer öfter, Leute, die halt AAA hinter sich lassen, eigene Studios gründen, kleine Studios gründen, und da dann halt Spiele entwickeln mit einem kleinen Team, häufig eben unterstützt durch wesentlich mehr Leute. Aber trotzdem bleibt halt hängen so dieses, das sind die Leute, die keinen Bock mehr hatten, mit 700 Leuten zusammen an einem Spiel zu arbeiten und sich ausschließlich damit zu beschäftigen, die Schatten von Kerzen zu simulieren oder was man dann halt da als kleinteilige Arbeit im AAA-Bereich halt so machen kann.
Ja. Nein, es ist grundsätzlich, wie gesagt, es ist eine sehr gute Story und so eine gute Story will man ja auch hören. Also für mich persönlich ist es immer, ich erinnere mich immer wieder zurück an Mein Lieblingsbuch, Bloodsport and Pixels, also auch von Jason Schreier haben wir drüber gesprochen. Und da ist halt, sind verschiedene anekdotische Geschichten über unterschiedliche Games drin, unter anderem wie The Witcher 3 entstanden ist oder Diablo oder so ein Kram. Aber eben auch die Story von Eric Barone, der Stardew Valley entwickelt hat.
Ja.
Und das ist meine Lieblingsstory in dem ganzen Buch, weil die einfach cool ist. Das ist, weißt du, er ist ein Typ, der hat das noch nie vorher gemacht. Der wollte immer, wie heißt das nochmal, das ursprüngliche Spiel?
Harvest Moon.
Harvest Moon, genau. Dann hat er sich immer ein neues Spiel von gewünscht, kam aber nichts. Und dann hat er gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal. Ich mache jetzt irgendwie, ich glaube, er hat ursprünglich gesagt, irgendwie ein Jahr oder was, gebe ich mir und guck mal, wie weit ich komme. Und hat dann irgendwie 5 Jahre an diesem Spiel gedoktert, wirklich ganz alleine im Keller. Ja. Seine Freundin damals hat ihm irgendwie sein Leben mitfinanziert, während sie irgendwie anfangs studiert hat und dann später gearbeitet hat.
Und was halt lustig ist, weil effektiv ist sie quasi
sozusagen, die Producerin. Sozusagen, exakt. Ne? Ja, was heißt Producerin, aber zumindest nicht mehr Investorin. Genau. Und, aber das ist halt eine super Story. Und am Ende verkauft sich dieses Spiel millionenfach und er wird Millionär. So. Ne? Das ist ja Hollywood.
Die würde so oft erzählt, diese Geschichte. Ja, ja. So, also mich wundert es, dass sie noch nicht verfilmt
wurde. Total.
Das
irgendwie. Ist eine Hollywood-Geschichte, wie man sie sich wünscht. So. Und natürlich war das für den auch zwischendurch ziemlich belastend und ätzend. Aber ja. Es liest sich einfach klasse und das will man halt haben, wenn man so träumt von diesem romantischen Entwickler-Ding so. Aber auch er hat dann natürlich später Hilfe von dem Entwickler, von dem Publisher dazu genommen, der ihm dann auch unterstützt hat. Ist ja klar, und wie du selbst sagst, auch seine Freundin hat ihren Teil geleistet. Insofern ist das also immer so ein bisschen eine schwammige Geschichte. Aber ich meine, er war natürlich jetzt nicht einer, der so ein Revoluzzer, der alles scheiße fand in der Industrie und alles neu machen wollte, sondern er war einfach einer, der das noch nie. Der noch nie sowas gemacht hat und sich so hochgearbeitet hat. Ja. Das ist diese Tellerwäscher zur Millionär-Story, die ist ja der Klassiker. So, ne? Und ich meine, klar, natürlich ne? wünscht das man sich sowas jetzt auch bei anderen Titeln, auch von anderer Seite, vielleicht von Publisher-Seite, direkt mal so eine Story so zu pitchen und dadurch Verkaufserfolge zu haben.
Ja.
Das war nun bei Silksong ein bisschen anders, würde ich jetzt mal sagen. Und es gibt auch andere Studios und andere Games, die sehr erfolgreich waren von kleinen Teams. Ich glaube hier Shovel Knight, bei denen war das auch so eine Story so.
Balatro ist ja auch
genau.
So ein Ding. Das war ja auch irgendwie ein Typ, der mittlerweile aber auch gesagt hat, hört auf zu sagen, dass es nur ein Typ war. Es war nicht nur ein Typ.
Ja,
ich hatte
genau.
Die ganze Zeit irgendwo noch Hilfe. So, ja, ne? Das sind halt so diese
Das Problem sind, wie gesagt, diese Erwartungen, die dann kommen. Ich weiß nicht, ob das nur gut ist, wenn jetzt große Investoren, große Firmen hören, ey, warum sollen wir denn jetzt irgendwie 500 Leute bezahlen für ein neues Destiny? Das können ja auch 3 machen. Also ja, bitte dann auch in einem Jahr oder so oder in 7.
Genau, über diese Erwartungen kann man halt mal sich mal unterhalten. Ne?
Ja.
Also wie du schon sagst, du hast das Problem, dass natürlich ein Publisher oder vielleicht eher der Chef vom Publisher, der vielleicht nicht so viel Ahnung vom Tagesgeschäft hat, der halt sagt so, ja, ich habe hier gesehen, Expedition 33 sieht ja mega aus, also sieht besser aus als das, was wir machen. Warum denn? Wir sind doch 500 Leute so und das sind irgendwie 30. Und dann musst du dem erstmal erklären, wie Dinge funktionieren und wie vielleicht auch nicht. So.
Ja, ja.
Das ist halt ein Problem. Du hast auch einfach ein Problem der Verzerrung bei den Spielenden, so, weil
total,
das natürlich auch krassen Druck, insbesondere auf kleine Teams aufbaut. Ne? Ich meine, stell dir vor, du bist wirklich alleine. Du machst wirklich alleine im stillen Kämmerlein dein Spiel, weil das muss man ja schon sagen. Gerade so Solo-Entwicklung, die fangen ja häufig zumindest so an. Das ist dann wirklich eine Person, die setzt sich hin, die dödelt so ein bisschen rum.
Hat eine Idee.
Und wenn sich abzeichnet, dass das funktioniert und Erfolg hat, dann holt man den Rest dazu.
Ja.
So, das ist ja auch unbenommen. So. Aber ne, stell dir vor, du bist wirklich so. Und wirst dann halt aber auch die ganze Zeit an sowas gemessen oder sag mal, du bist wirklich ein Studio mit 3 Leuten und alle erwarten von dir, dass du jetzt bitte einen Silksong hinlegst, weil die haben das ja auch gemacht mit 3 Leuten. Das ist doch kein Problem. So. Das ist halt schon nicht ganz geil.
Weil da wird natürlich dann auch ganz gerne vergessen, dass die mit Hollow Knight ein Spiel hatten, was sich auch schon sehr gut verkauft hat und einfach ein finanzielles Polster dahinter liegt. Die konnten sich diese Zeit halt auch einfach nehmen. Ne? Die waren außer von irgendwelchen äußerlichen Einflüssen waren die nicht unter Druck. Und das haben sie voll ausgekostet. Und das ist ein Luxus, den viele andere halt nicht haben. So.
Genau, das ist ein Luxus. Und dazu gehört halt auch immer so ein bisschen die Art des Spiels, die du machst.
Ja,
ne? Also,
klar.
Also, es hat Vorteile, in einem kleinen Team zu arbeiten. So, keine Frage. So, gerade wenn du das mit einem Großkonzern vergleichst, wo alles halt super langsam geht und so.
Ja.
Du brauchst diese großen Strukturen teilweise, um bestimmte Komplexität überhaupt herstellen zu können. So.
Natürlich.
Gerade wenn du sowas hast wie ein Spiel, was einfach exponentiell skaliert, wenn es komplex wird. So. Hollow Knight ist vom Spiel her relativ simpel, würde ich behaupten.
Es ist ein kleiner Loop, so, ne? Also,
ja. Genau, ohne jetzt richtig viel Ahnung zu haben, ja, weiß ich zumindest eine Sache. Es ist wesentlich einfacher, ein 2D-Spiel zu machen, als ein 3D-Spiel. Damit geht's zum Beispiel schon mal los. Ja. So. Ne? Also, die ganze Reaktivität dieses Spiels ist halt super eng umgrenzt. Ja. Du merkst es, wenn du da rumläufst, so, ne? Du hast natürlich Gegner, die haben Hitboxen, die haben irgendwie bestimmte Angriffe, das musst du alles machen, so, keine Frage. Ich sage auch nicht, dass es einfach ist, aber es wäre wesentlich schwieriger, wenn das irgendwie eine 3D-Welt wäre, wo du irgendwie Pathfinding hast, wo die Gegner sich in einer Ebene quasi noch fortbewegen müssen, verschiedene Wege gehen müssen. Meinetwegen sowas wie Crafting oder Balancing habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Das ist natürlich nochmal eine Herausforderung. So, ne? Aber so rein vom Ding her, was ganz spannend war an dieser Geschichte, wie sie Silksong entwickelt haben, war halt, dass sie gesagt haben, sie haben so einen ziemlich effektiven Prozess, wo sie super schnell Sachen ins Spiel kriegen und drauf iterieren können. Ich meine, der eine Typ, also genau, einer ist, glaube ich, Programmierer, einer ist, glaube ich, auch der Artist und der Typ, der das halt alles designt und zeichnet und so. Und die sind wohl relativ gut da drin, jetzt einfach schnell was hinschmieren zu können, das mal ins Spiel zu packen und dann ein bisschen, weiß nicht, KI-Verhalten für einen Boss auszuprobieren und das direkt testen zu können.
Ja, ja.
So. Das ist ein Luxus, den hast du im AAA-Bereich, glaube ich, extrem selten.
Ja.
Aber das geht halt nur, weil du eben dieses relativ simple 2D-Spiel hast, was ein paar Interaktionen hat. Aber das hat ja jetzt auch keine krasse Kollisionsphysik oder irgendwelche Dinge, die sich gegenseitig stark beeinflussen und sowas. Das hast du alles nicht. Und das macht es natürlich auch viel, viel, viel einfacher für ein kleines Team, das zu handeln.
Ja, und vor allen Dingen sind das ja alles mehr. Ich meine, ich habe jetzt Silksong nicht gespielt. Ich spiele jetzt gerade Hollow Knight auch noch mal. Aber das sind ja alles Abschnitte, die nur bedingt aufeinander aufbauen. Es ist nicht so, dass wenn du was veränderst oder hinzufügst, dass du gleich das komplette restliche Spiel auch irgendwie darauf einstellen muss. Und das ist natürlich bei anderen, größeren, komplexeren Titeln ein Riesending. Also da kannst du nicht einfach sagen, okay, wir bauen jetzt hier einfach noch mal ein Level dran, ohne nicht 1000 andere Sachen von 100 anderen Leuten wieder ändern lassen zu müssen.
Ja.
Und das in der Geschwindigkeit, in Anführungszeichen, ich meine, 7 Jahre sind 7 Jahre, aber in der Geschwindigkeit halt, einzubauen, drauf rumzutesten und so, das kannst du nur, glaube ich, auch in einem kleinen Team nur schaffen. Also das heißt, da hast du auch durch diese Agilität einen Riesenvorteil.
Ja.
Aber ich meine, die haben ja auch gesagt, dass sie sich quasi mehr oder weniger vom Internet ferngehalten haben und sich halt auch nicht unter Druck haben setzen lassen von irgendwelchen Fans, die meinen, das muss jetzt aber nächste Woche kommen. Und das ist natürlich vor allen Dingen psychologisch was du, wenn du zu einem Konzern teilweise gehörst, der irgendwelche Deadlines dir auf setzt oder sagt, wir wollen aber nächsten Monat mit der Marketingkampagne starten, dann ist das natürlich nochmal ein riesiger, zusätzlicher Komplex, der da an Druck mitzukommt. Also natürlich ist es gut, ein kleines Haus zu sein, mit Leuten zu arbeiten, die halt quasi als freie Mitarbeitende dann irgendwie dazustoßen und dann auch wieder weg sind. Aber auch für die, du meintest das am Anfang, ist eine gewisse Sichtbarkeit natürlich auch wichtig, weil ich habe von einer, wo ich erzählt habe, die auf Blue Sky ist, die auch Narrative Design macht, die hat auch geschrieben, sie hat auch bei Firmen gearbeitet, wo sie alle Freischaffenden in einen Raum ohne Fenster gesetzt haben und die durften keinen Kontakt haben zum richtigen Team.
Ja.
So, ne?
Ja,
also die leben nicht gerade ein königliches Leben und werden natürlich auch ganz gerne verschwiegen, weil das irgendwie noch nicht so cool und sexy klingt, dass man halt mit Leuten arbeitet, die nicht festangestellt sind. So. Also deswegen
das
ist es auch,
halt auch noch mal so ein.
Ja, deswegen ist es wichtig, dass die halt eine Sichtbarkeit zugesprochen bekommen. So. Und ja.
Genau, Crediting ist ja sowieso noch mal so ein Thema, ne? Wer taucht in den Credits auf? Klar. Könnte man jetzt sagen, ja gut, es ist doch nur der Name da hinten dran, aber das hat halt, also manchmal stehst du halt unter NDA, du darfst noch nicht mal sagen, dass du an irgendeinem Spiel gearbeitet hast. Und dann ist es schon nett, wenn die Leute da auch drin auftauchen, dann können sie sich wenigstens damit bewerben.
Ja.
Und so. Was aber natürlich auch so ein bisschen da dran hängt, ist so eine gewisse Frage nach der Wertigkeit von bestimmten Rollen innerhalb dieser Studios.
Ja, klar. Auch,
ne? So, also das ist jetzt nichts, was jetzt von einem kleinen Studio selber gemacht wird, aber wenn du so Debatten über so eine Debatte, die alle paar Jahre mal wieder durch Social Media geht, sowas, was ist eigentlich ein Game Dev?
Ja.
So, und dann geht das nämlich immer los, dann hast du nämlich vor allem Leute, die keine Game Dev sind und auch nicht wirklich was davon verstehen, die dann so sind, ja, nur die Programmierer und die Combat Designer und Game Design und so weiter und Narrative eigentlich schon nicht mehr und irgendwie Leute, die Concept Art machen, eigentlich auch nicht und QA schon mal gar nicht.
Yeah.
Und dann hast du immer die Leute, die tatsächlich im Game Dev Bereich arbeiten, die so sagen, ey, ohne QA würde kein Spiel rauskommen,
yeah,
ab einer bestimmten Größe. So. Also, das ist einfach albern, diesen Begriff zu gatekeepen und zu sagen, es gibt richtige EntwicklerInnen, die können programmieren.
Yeah.
Und andere, die sind so die Zuarbeitssklaven, die sind nicht so wichtig und die gehören eigentlich auch nicht so richtig dazu. Die können in den Raum ohne Fenster, so. Gerade QA trifft das halt relativ häufig, weil das so ein klassischer Einsteigerjob, ja, ist. Wie du halt so ein bisschen da reinrutscht und dann spielst du halt irgendwie diese Builds und versuchst halt irgendwie Bugs zu finden und das halt alles zu überprüfen. Das ist ein mega wichtiger, super essentieller Job.
Auf jeden Fall.
Aber der ist halt sehr undankbar, was so die Wahrnehmung angeht, weil das auch, ne, es sind häufig recht viele Leute so, du gehst ein bisschen der Masse unter.
Ja.
Man sieht auch nicht, also man sieht immer nur die Fehler, die du nicht gefunden hast. Das ist halt auch das Ätzende, ne? So, beziehungsweise viele Fehler, die sind dann gefunden worden, aber es war halt keine Zeit mehr, sie zu fixen. Und dann ist QA am Ende doch wieder schuld,
genau,
so nach dem Motto,
genau,
die haben es halt nicht gesagt.
Ja.
Cyberpunk, hier CD Projekt Red, hat sich da mal nicht so richtig mit Ruhm bekleckert. Die haben so ein bisschen so die implizit die Schuld dahingeschoben. So.
Ja.
War uncool. Aber so diese Wertigkeit, das ist halt schon auch ein Ding. Und das hebelst du halt auch ein bisschen aus, wenn du zu sehr dich darauf fokussierst, wer so das Kernteam ist,
ja,
und wer nur Peripherie ist. Marketing ist auch sowas, ja. Ist jemand, der Marketing bei Ubisoft macht, eigentlich Game Dev? Ja, keine Ahnung, aber wenn von dem Spiel niemand hört, kauft's auch keiner. Und dann ist es auch egal. Dann kannst du deine Programmierer auch nicht bezahlen. Und ich habe tatsächlich eben noch mal die Silksong-Credits geguckt. Bei YouTube, ich hab's nicht.
Ich wollte gerade sagen, hä?
Kann auch sein, dass man es im Menü auswählen kann, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ne? Also klar, sind da die drei Leute, die das vor allem gemacht haben drin, aber halt auch Voice Actor,
ja,
natürlich. Einige, unter anderem ist Eric Barone, der spricht offenbar irgendeinen Käfer in diesem Spiel. Die reden ja alle nicht richtig, die haben ja alle so eine Fantasiesprache.
Ja.
Und auch der Komponist Christopher Larkin,
ja,
der die ganze Musik geschrieben hat, auch schon für Hollow Knight. Und auch das ganze Orchester, was die Musik gespielt hat, ist da auch aufgeführt. Und im ersten Moment dachte ich mir so ein bisschen, ja gut, komm, das Orchester jeder einzeln, weil ich hatte gelesen, dass es irgendwie über 100 Leute sind, die in den Credits sind. Und ich dachte, ja komm, jeder einzelne im Orchester, weiß ich nicht. Und dann dachte ich mir so, ey, ehrlich gesagt, dieses Spiel funktioniert so sehr über Atmosphäre und über Stimmung.
Ja.
Also den Komponisten da aufzuführen, ist mal das absolut Mindeste.
Ja.
Und zu sagen, und ich würde behaupten, dass der mindestens, also nicht mindestens, aber dass der genauso großen Anteil hat wie die Leute, die das Spiel gemacht haben, daran, dass dieses Spiel so funktioniert, wie es das tut, und auch, dass es dieses Phänomen geworden ist, dass es,
ja,
ist, weil Hollow Knight hat auch schon so sehr von der Musik gelebt.
Mhm.
Und ohne die Leute, die das im Orchester gespielt haben, geht's halt auch nicht. So, das heißt, ne, da merkt man schon, wie schnell man so an Grenzen stößt, wenn man jetzt versucht, das zu ranken und zu entscheiden, wer gehört denn jetzt dazu und wer gehört denn jetzt nicht dazu.
Ja, total. Ich finde es auch, also gerade wenn es jetzt um diese Abwertung von QA geht, immer wieder lustig, weil ich habe schon so oft gelesen, dass viele Leute, die später krass bekannte Producer oder sonst was geworden sind, alle im QA gestartet sind.
Ja.
Dann ist es doch eigentlich relativ logisch, dass da ein Zusammenhang besteht. Und ich glaube auch vor allen Dingen, dass die meisten Leute, die wirklich in der Industrie arbeiten, das nicht so sehen, dass die Leute nicht dazu gehören.
Nein, natürlich das sind, nicht. Das ist wie immer, das sind nur die von außen.
Genau, das sind Leute von außen, die meinen zu wissen, was los ist. Und das ist so ein eigenartiges Phänomen in der Gaming-Blase, finde ich. Ich finde es einfach ulkig. Das hast du ja in der Musik hast du es ja nicht. Ich glaube beim
Doch, hast du schon.
Ja, aber nicht
ich
hab, so.
Ich musste gerade eben an Lenny Kilmister denken. Verstorbener Bassist von Motorhead. Der hatte nämlich sich mal irgendwie geäußert zu Metal-Fans, die so sind, so, das ist richtiger Metal, das ist kein richtiger Metal.
Ja,
ne?
diese
alte Debatte, so, wo dann so irgendwie getrennt wird und das ist okay.
Ja,
und
gut,
das
okay,
ist
was die Musik angeht,
und
vielleicht.
Und er hat halt auch einfach gesagt, das ist kompletter Schwachsinn. So. Und das ist halt auch das Ding. Die Leute, die tatsächlich in großen Bands spielen, die sehen das alle ja nicht so. Also du wirst bestimmt irgendwelche härtesten Metal-Bands haben, die dann wo der Sänger zum Abschalten aber hört, so. Warum nicht? Weißt du, die sind ja nicht so.
Ja, ja, ja.
Häufig. Gibt auch sicherlich ein paar andere, aber die Leute, die tatsächlich da tagtäglich mit zu tun haben, die haben diese Scheuklappen, glaube ich, nicht. Auch dieses ganze Ding mit Metal und Hip-Hop.
Ja, ja.
Das ist ja auch immer so, ne? Ich komme jetzt so ein bisschen aus der Metal-Richtung, deshalb habe ich da eher die Perspektive. Ich weiß nicht, ob das vom Hip-Hop her genauso ist, aber die sagen wahrscheinlich eher, boah, geiles Riff, das sample ich. ne, aber so, da hast du dann, Hip-Hop wird halt immer abgewertet und die Leute, die tatsächlich Musik machen, die sehen das gar nicht unbedingt so.
Ja, ich meine, du hast natürlich recht, so
eine Fansache.
Genreübergreifend ist das sicherlich so. Ich habe jetzt eher so gedacht, wenn du wirklich so Richtung, wie Musik gemacht wird, gehst. So, da ist das finde ich das nicht so stark bei der Gaming-Industrie, dass da irgendwie sich so viele Leute einbilden zu wissen, was Phase ist. Ja. Dadurch, dass sie Spiele spielen, haben sie den Eindruck, sie wissen genau, was ein Spiel, also gut und schlecht macht und wie ein Spiel gemacht werden muss. Und das ist, glaube ich, bei Musik nicht so, dass Leute, die Musik hören, sich einbilden, zu wissen, wie eine gute Platte gemacht wird. Also ich meine, okay, vielleicht, ja, okay, es gibt alles, du hast schon recht. Je länger ich drüber rede.
Gerade war ich gedanklich bei dieser ganzen Autotune-Debatte mit, ne? Die können nicht richtig singen, die benutzen Autotune und denkst so, du hast einfach auch nicht ganz verstanden, wofür diese Technik noch so eingesetzt wird.
Das stimmt schon.
Also ich glaube, es ist ein typisches Ding, dass sich Leute, die sich mit einiger Leidenschaft mit Medienprodukten auseinandersetzen, immer irgendwie abgrenzen wollen, weil sich Menschen immer sofort, sobald sie irgendwas zu ihrer Identität erhoben haben, damit abgrenzen wollen. So.
Das ist so ein Tribalism-Ding wahrscheinlich, keine Ahnung.
Umso wichtiger halt, dass man dem Ganzen nicht so irgendwie noch Bröckchen hinwirft, ne, wo das dann irgendwie gedeiht. Und das ist halt so ein bisschen, um den Bogen zurückzuschlagen, so ein bisschen die Schwierigkeit von so Narrativen. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, es ist halt gerade jetzt eigentlich ein beschissenes Narrativ, um es zu haben. So, ne? Weil du hast jetzt gerade diese Branche, die so ein bisschen so in sich zusammenfällt.
Ja.
Halt Massenentlassungen so alle paar Monate mittlerweile. Ich weiß noch, wie wir hier diese Folge gemacht haben. Wird's nächstes Jahr jetzt ein bisschen besser? Und es war einfach irgendwie immer beschissener. Ja. So.
Und das ist ewig her.
Die haben Ende 2023 gemacht, da war Daniel Ziegener hier.
Genau, genau.
Da haben wir nämlich drüber gesprochen, ob das im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen besser wird. Und es ist einfach noch viel schlimmer geworden. Und das ist natürlich richtig ätzend, wenn du dann so sagst, wir brauchen das große AAA vielleicht auch gar nicht mehr, weil die Kleinen, die können das ja genauso gut.
Genau.
Und hier, die sind jetzt unsere großen Hoffnungsträger. Und die machen das jetzt alle mal. Und als Kleiner denkst du dir auch so, hallo?
Ja, total, total.
Sicherlich nicht. Also, das funktioniert dann auch nicht so einfach. Und du brauchst halt einfach echt Kapital und Connections, um diese Outsourcings ja auch irgendwie machen zu können.
Auf jeden Fall.
Das kostet ja alles Geld.
Und
das machst du ja nicht einfach so.
Und ich hatte mich tatsächlich nämlich gefragt damals, beim Summer Game Fest, so, warum zieht Keely dieses Ding, also warum redet er darüber? Was ist der Grund, warum er das zu einem Thema macht? Weil ich hatte den Eindruck, es gibt da gar keinen richtigen Anlass zu bei diesem Event. So, ne? Er braucht ja nicht so eine Geschichte erzählen. Aber es kann halt tatsächlich sein, dass es was ist oder was war, wo er genau nämlich diese miese Stimmung in Anführungszeichen irgendwie kontern wollte in der Industrie und damit locken wollte. Ja, es ist ja egal, ob die Industrie jetzt kaputt geht. Es können ja auch kleine Teams schaffen. Vielleicht war das die Idee, die er hatte. Aber ich fand das total zusammenhangslos so. Und,
das ist so ein bisschen das Ding bei Keely, ne? Er ist halt eine totale Sprechpuppe dieser Industrie
eigentlich. Ja, ja.
Aber gleichzeitig unterstellt man ihm halt jetzt auch nicht, dass er irgendwie, weiß ich nicht, so hintenrum geschmiert ist von Ubisoft, die sagen, ja, oder von Microsoft, die sagen, hier, hebt doch mal die kleinen Teams hervor, wir müssen mal ein paar Leute rausschmeißen, das kommt besser an, wenn man sowieso sagen kann, wir brauchen die alle nicht. So.
Ja, also, aber ich glaube, hintenrum
so ist es dann ja auch irgendwie
ich glaube, hintenrum brauchst du bei dem gar nicht. Ich glaube, so tief geht das.
Ja,
das
stimmt, der hat eine Preisliste auf der Website.
Eben, genau.
Das ist richtig.
Nein, aber also auch, was du sagst, ne, das mit dem einen Wert geben und was das halt dann für die kleinen, wirklich kleinen Indies dann bedeutet. Das ist natürlich auch andersrum ein Thema. Habe ich nämlich auch im Kontext von Silksong gelesen, dass einige Kleine jetzt denken so, dass dieses Spiel nur irgendwie, was kostet das, 29 oder was?
Nee, 20.
Sogar 19 Euro ja. Kostet. Und so eine hohe Wertigkeit zumindest emotional hat. Das ist macht ja, setzt auch eine Menge Druck auf so Indies, ja. Die sagen, okay, in dieser bis 20 Euro Range, da gehören wir hin. Das ja. Ist so, da wo wir Geld verdienen können. Nee, jetzt sind da solche krassen Games drin, die in dieser in diesem Preisbereich sich aufhalten. Jetzt sollen wir runtergehen oder weißt du? Also das ist natürlich, natürlich auch in der Richtung nicht so ganz unproblematisch.
Klar, wenn du sagst, ja, für 20 Euro kriegst du einen Silksong so, dann bist du vielleicht weniger geneigt, nochmal 20 Euro für, weiß nicht, Untitled Goose Game auszugeben,
genau,
zwei Stunden Spielzeit hat, dann ist es gut.
Ja.
So, ne? Also,
deswegen. Also,
ja, total.
Geht das
kann
in verschiedene Richtungen.
Kann ich auch Richtung. Ein Stück weit verstehen, den Unmut. Ne? Also, da hängen halt so viele Dinge dran. Ich meine, die können das halt einfach für 20 Euro natürlich verkaufen, weil sie sowieso wissen, dass sie davon Millionen absetzen werden. Ja. Das ist aber einfach halt dem Erfolg des Vorgängers geschuldet, der übrigens aber auch 20 Euro gekostet hat.
Ja, genau,
ungefähr,
genau.
Ne?
Also, ich glaube, das war auch ihre Gedenke dabei.
Das ist das Lustige.
Ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Das ist halt so ein bisschen. Ja, wie du es machst, machst du es verkehrt wahrscheinlich. Ne? Wenn du es für 60 verkauft hättest, hätten Leute vielleicht auch gesagt, boah, weiß ich jetzt nicht. Also, das sieht ja überhaupt nicht nach einem 60-Euro-Spiel aus, so ungefähr.
Ja.
Das war übrigens auch eine lustige Sache, die ich mit, wo wir gerade bei Wahrnehmung von Spielen sind, von hier Thomas Sala, da bei The Falcon, hier mal gehört hatte, der arbeitet immer ohne Texturen in seinen Spielen.
Ja.
Der macht halt ganz viel so mit Shadern nur und so Formen. Und dadurch sind die Spiele alle sehr klein, weil Texturen halt eigentlich sehr viel Platz brauchen und sehr große Dateien sind. Und der hat ja irgendwann mal bei Twitter gefragt, was auch immer. Also, ist das ein Faktor, wie viel Geld ihr für ein Spiel ausgibt, wie groß der Download ist? Weil, also, ich habe hier so ein Spiel, das ist 250 MB groß und das kostet dann halt irgendwie 15 Euro und ich könnte mir vorstellen, dass Leute das dann denken, dass da nichts drin ist und dass es irgendwie einfach zu klein ist so ein bisschen, weil die natürlich die technische Machart jetzt auch nicht komplett verstehen. Und das fand ich einen sehr lustigen Gedanken und er hatte zwischendurch dann mal überlegt, die Audio einfach unkomprimiert da reinzupacken, um die File Size ein bisschen zu pushen, damit es ein paar Gigabyte.
Es ist ja witzigerweise eine berechtigte Frage, ne? Also ich meine.
Total, so, aber daran siehst du halt auch wieder, ne, wo wir eben waren, so, ja, was hat denn das jetzt für eine Bedeutung, ob es ein kleines Team ist oder ein großes Team ist, diese ganzen Sachen haben alle irgendwie, und wenn es auf einer unbewussten Ebene ist, irgendwie eine Bedeutung und beeinflussen Leute irgendwie darin, vor allem bei einem Produkt, wo du die Wertigkeit jetzt nicht per se einschätzen kannst, ne, es gibt dann diese Rechnung, ja, eine Stunde Spielzeit, ein Euro und so weiter, kann man jetzt machen oder auch nicht, aber, ne, was da alles reinspielt, damit du diese Wertigkeit halt wahrnimmst und bei welchem Spiel du das wie wahrnimmst und eben auch die unsichtbare Wertigkeit, ne? Also, wenn die QA gut gearbeitet hat, dann merkst du nicht, dass deine QA dran gearbeitet hat, im besten Fall. Also, weil du es nie wissen wirst, wie es vorher war.
Ja, ja.
Trotzdem ist QA natürlich ein wichtiger Job und es wäre schon nett, wenn die Leute irgendwie auch vorkommen würden.
Ja.
Ja, um den ganzen vielleicht aber noch mal so einen positiven Spin ans Ende zu geben. So, ich muss ja sagen, auch wenn ich das Narrativ schwierig finde, finde ich die Idee, ein kleines Studio zu haben, was ein kleines Spiel entwickelt, eigentlich eine gute Idee. Es darf auch gern ein kleines Spiel sein. Es muss kein Expedition 33 sein.
Ja,
so.
Ja.
Und ich pitche diese Idee halt einfach noch mal, weil ich sie regelmäßig pitche und vielleicht mal jemand von Ubisoft zuhört. Vielleicht haben die das auch schon vor. Das sind ja sehr viele Leute.
Ja.
Ich glaube, es wäre gut, wenn man da viele kleine Teams macht, die alle kleine Spiele machen. Die können sich dann vielleicht sowas wie QA und sowas auch teilen.
Hm.
Man muss das auch nicht verkaufen, als das hat ein kleines Team gemacht. Man kann einfach ganz viele kleine Spiele rausballern, noch Leute im Marketing einstellen, um die auch alle vernünftig zu bewerben. Und ich bin davon überzeugt, dass das besser funktioniert, als 3000 Leute auf einen Assassin's Creed zu werfen und sich am Ende zu ärgern, dass es sich nicht 3 Milliarden Mal verkauft.
Ja.
Wie gesagt, wir hatten das bei diesem Prince of Persia-Spiel schon, was irgendwie sang- und klanglos untergegangen ist, was halt aber auch eben von einem kleinen Team gemacht wurde, sage ich jetzt mal so, ich gehe davon aus, dass da auch noch eine Menge Outsourcing am Start war.
Ja, wahrscheinlich.
Trotzdem war es, glaube ich, eine andere Größenordnung als so die Tentpole-Titel, die dann irgendwie so die große Rolle spielen.
Ja, ja.
Aber im Großen und Ganzen finde ich eigentlich, dass das eine gute Sache wäre. Und wenn du Leute fest angestellt hast in einem Haus und das ist ein großes Haus und die haben einen sicheren Job da und die machen diesen Job gerne, dann ist das sicherlich auch cooler, als wenn du diese Armee von Freelancern hast, die einfach alle gucken müssen, wo sie bleiben, weil das halt auch ein hartes Brot ist irgendwie. Mhm. Die konkurrieren dann wieder miteinander, ist dann auch nicht so geil, schon klar. Dennoch, viele kleine Teams, grundsätzlich eine schöne Idee.
Also grundsätzlich stimme ich überein. Ich glaube, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, was viele Teams heißt. Also bei Ubisoft ist es gigantisch. Also,
ja, 200.
Oh Gott. Also ich würde sagen, das ist marketingtechnisch ein reiner Albtraum, weil du dich dann sozusagen ständig, also bist ständig deine eigene Konkurrenz. Also wenn ich mir
jetzt. Du kannst ja verschiedene Größenordnungen machen. Du kannst es ja machen wie Obsidian zum Beispiel. Obsidian macht ja auch genau sowas. Die haben zum Beispiel Pentiment gemacht. Das war, glaube ich, ein wirklich kleines Kernteam. Ja, das war in erster Linie der Creative Director und eben, ich glaube, eine Autorin oder, eine Zeichnerin, glaube ich.
Okay.
Vielleicht noch ein paar Leute mehr. Also nicht zwei, es waren vielleicht 10 und plus Peripherie so, ne? Ich bin jetzt mal so unfair. Dann hast du sowas wie Grounded, das war ein etwas größeres Team, etwas größeres Kernteam. Trotzdem noch nicht so viele Leute und viele andere saßen halt an Avowed und an Outer Worlds 2. So. Hm. Das läuft mehr oder weniger parallel und Obsidian macht halt regelmäßig dieses Parallelentwickeln in unterschiedlich großen Teams für unterschiedlich große Spiele. Weil Pentiment war ein Point-and-Click-Adventure. So. Das war ein super akribisch gemachtes Point-and-Click-Adventure. Und da steckt unfassbar viel Arbeit drin. Aber das ist einfach auch wieder was anderes als Avowed, was irgendwie ein 3D-First-Person-Ding mit verschiedenen Elementarstati ist, die miteinander reagieren müssen. Und das muss alles vernünftig funktionieren und auch noch geil aussehen dabei. Ne? Und Teamgröße gestaffelt nach Spielgröße.
Ich glaube halt einfach, ich meine, Ubisoft ist schon so groß, dass es halt einfach too big to fail sozusagen. Also da kannst du, ja, für die wird es immer so sein, dass ich meine, guck mal, wenn die jetzt 5 Games rausbringen, wird sich das für die immer noch mehr rechnen, als wenn sie jetzt 20 rausbringen, weil du einfach einen riesengroße, also einen viel größeren Aufwand hattest. Ich rede da jetzt.
Aber die Spiele werden besser.
Ja, darum geht es denen ja nicht. Darum geht es denen ja.
Ja, aber darum geht es mir. Das ist ja ein Pitch von mir. Ich will ja kein Geld damit verdienen. Ich bin ja nicht Ubisoft. Ich will ja einfach nur gute Spiele spielen.
Ja, gut, das verstehe
ich. Und
ich
bin der festen Überzeugung, dass die kleinen Spiele von Ubisoft alle viel besser sind als die großen. Weil die großen einfach Sandboxes sind, wo du alles machen kannst, aber irgendwie auch nicht 100 Stunden machen willst. Und die Kleinen so ein Rabbit sind, was du für 20 Stunden spielst und Spaß hast und dann ist es auch wieder gut.
Ja, selbstverständlich. Aber ich meine,
fänd ich cool.
Das ist doch der, ich meine, guck mal, es gibt so viele Indies, also Indie-Studios, die super cool sind und so. Dann lass doch Ubisoft einfach pleite gehen. Das machen die schon ganz von alleine.
Das ist auch okay.
Und lass die Indies doch einfach den Kuchen essen. Das ist doch völlig okay.
Ja, das Problem ist, dass die Indies den Kuchen nicht essen.
Ja, ja.
Das ist das Problem, weil den Kuchen ist wahrscheinlich einfach Fortnite.
Dem ist so.
Weil,
ne, aber das würde, glaube ich, auch ein radikaler Umbruch des Geschäftsmodells von Ubisoft nicht ändern, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich nicht.
Deswegen.
Wahrscheinlich nicht.
Kopf wie gesprungen.
Ist ein anderes Problem, dass einfach neue Spiele auch generell einfach nicht mehr so unbedingt durchdringen.
Nicht gebraucht werden,
ganz,
sagen wir es mal so.
Ganz anderes, nicht gebraucht werden, ist ein ganz anderes Problem. Trotzdem schön, dass es sie gibt. Trotzdem, es ist trotzdem auch schön, dass es Silksong gibt, würde ich sagen. Ne? Es ist irgendwie, weil es so eine Feelgood-Story ist.
Ja, total.
Nach 7 Jahren so. Und irgendwie, das Ding ist auch, es ist schon sehr ähnlich zu Hollow Knight, ne? Und vielleicht ist es auch gut, dass es
wollte gerade sagen, aber es ist ja, glaube ich, auch ganz gut, so dass denkt, es das Gleiche ist ein bisschen, weil ich meine, die Leute wollen ja auch mehr davon.
Es ist wirklich, ja, es ist wirklich sehr wenig, was sich geändert hat, ehrlich gesagt. Kann sein, dass es größer ist, so. Hm. Es gibt jetzt so ein Quest-System, so, das ist ein bisschen neu.
Okay.
Das Kampfsystem fühlt sich ein bisschen anders an. Mhm. Es ist an einigen Ecken frustrierender und schwerer geworden. So. Aber im Großen und Ganzen sind die wirklich sehr, 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 sehr ähnlich. Also du merkst schon, dass es als DLC entstanden ist für Hollow Knight ursprünglich. Dann einfach zu einem eigenen Spiel geworden.
Da muss man ja aber sich mal fragen, ne? Ich meine, das ist ja dann bei solchen Indie-Studios auch ein Ding. Also beziehungsweise, also finde ich eine interessante Frage, was passiert denn danach? Machen die Hollow Knight 2, also können die was ganz anderes machen? Vor allen Dingen in der Chemie, in der Zusammensetzung, in diesem Team, ja, können die jetzt einfach aufhören, das zu machen, was sie jetzt sehr, sehr lange gemacht haben und was völlig anderes machen und das funktioniert genauso gut? Das ist, glaube ich, wirklich dann wieder so, könnte die Downside sein bei solchen Teams.
Das fände ich tatsächlich, insbesondere bei dem Hollow Knight-Team, finde ich das wirklich sehr spannend, weil ja.
Und haben die Bock darauf, halt nochmal so weiterzumachen?
Genau,
weißt du?
Die haben halt in dem Interview auch gesagt so, wir hatten halt voll Bock auf diese Art Spiel und auf diese Welt und ne, wir haben Hollow Knight gemacht und das war so ein Passion-Projekt und das hat halt mega funktioniert, voll gut. Jetzt nehmen wir uns alle Zeit der Welt und machen dieses Passion-Projekt einfach weiter und haben auch gesagt, wir wollten auch jetzt nicht mehr Leute fest anstellen, ja, die dann mit uns daran arbeiten, weil wir zu dritt diesen guten Arbeitsmodus hatten, wo wir das meiste halt wirklich, ja, gut machen konnten, ja, mit eben Auslagerung.
Die Chemie hat gestimmt.
Genau, die Chemie hat gestimmt. Und das hätte einfach, wäre keine gute Idee gewesen, das zu verändern.
Ja.
So. Und ich weiß aber tatsächlich auch nicht, was die als nächstes machen. So. Vielleicht sagen die auch einfach, ey,
wir hören auf.
Fuck it, das war's. Ich werde Landschaftsgärtner. Ja, ja, oder ja, weiß ich nicht, ist ja völlig egal. Die haben Geld ohne Ende. So, die ja, müssen nie mehr arbeiten, ja, in ihrem Leben. Ja. So. Bin ich von überzeugt. Ich kann mir nicht vorstellen, selbst bei 20 Euro, wenn du, also
na, das,
am ersten, ja, Tag 2 Millionen Einheiten oder
das
was
wird
absetzt,
laufen,
keine
das
Ahnung.
Das ist okay.
So, das ist, und Hollow Knight verkauft sich ja auch noch. Ja. Ist ja nicht so, als hätten die nur ein Spiel. So.
Ja.
Aber ich weiß tatsächlich nie, ob die sich nicht hinsetzen und sagen, ey, ganz ehrlich, bevor wir jetzt riskieren, dass wir uns alle in 5 Jahren hassen wie die Pest und irgendwie ein beschissenes Spiel machen, nur weil wir das Gefühl haben, wir müssen daran aufsetzen und das funktioniert aber mit unserem Arbeitsmodus überhaupt nicht.
Ja.
Entweder sie machen einfach Hollow Knight 3,
ja,
dann machen sie den Arbeitsmodus einfach so weiter und sagen, oh, nö, das hat so Spaß gemacht, wir nehmen uns 10 Jahre Zeit und machen noch eins. So.
Also wenn sie,
oder sie sagen, okay, scheiß drauf.
Wenn sie schlau sind, machen sie einfach jetzt erstmal ganz viel Urlaub, solange sie wollen.
Das würde ich empfehlen, ja.
Und ich meine, sie haben ja schon gezeigt, dass sie sich nicht unter Druck setzen lassen von außen. Und in 3 Jahren, 4 Jahren überlegen sie, ob sie Bock hätten, einfach weiterzumachen. Und ich glaube, ja, in 3, 4 Jahren haben auch die Fans wieder Bock auf mehr vom Gleichen. Und dann machen sie einfach so weiter.
Ja, ja, genau. Da, ja, genau. Ne, wenn beide Seiten da Bock drauf haben,
genau,
voll cool. So.
Aber Hauptsache, die machen jetzt erstmal lange Pause, würde ich auf jeden Fall machen.
Ja, ja, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass die jetzt sagen, okay, komm, das nächste Spiel, das wird 3D.
Ja, genau.
Wir machen jetzt irgendwie so, ne, das muss ja gar nicht unbedingt super. Genau. Oh Gott. Ein Loot-Shooter, MMO. Das ist das, was die Fans von uns wollen. Nee, aber ne, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass die sagen, wir dübeln uns jetzt eine komplette Dimension mehr Komplexität obendrauf, nee, und stellen dafür noch 5 Leute ein, damit das funktioniert, weil ich glaube, die sind einfach zu sehr schon davon überzeugt, dass ihr Modus so funktioniert für das, was sie machen. Und
auch das ist ein Luxus, den du nur in so einem independent kleinen Team hast, weil,
ja,
in der großen Firma hättest du jetzt direkt von oben den Druck, ey, da muss jetzt das nächste kommen, das muss jetzt noch krasser werden, da muss jetzt, ja, sofort was nachgepusht werden, jetzt, solange das Eisen noch heiß ist, schnell DLC, ja, und dann nächstes Spiel. Und das ist, ja, halt, das ist halt, wie gesagt, das ist ein Vorteil, den du als Kleiner hast, auch wenn es viele, 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 viele Nachteile hat. Ich meine, die haben sicherlich auch 14-Stunden-Tage eingelegt zwischendurch und so weiter und so fort. Und wenn du eine, ja, Familie natürlich irgendwie hast, dann wird es noch schwerer. Ich glaube, bei denen ist das so, dass, wie war das? Ich glaube, einer hatte zumindest keine
Familie.
Einer
hat, glaube ich, aber einer hat Kinder. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist.
Ja, ja, und also, ne, das ist, hat man auch oft gelesen, so, wenn die Leute dann irgendwann nicht mehr so mit 20 in einer WG zusammen wohnen und das die ganze Zeit machen können, dann wird vieles komplizierter, so, ne, und,
ja.
Ja.
Das ist ja auch vielleicht abschließend eine Wahrheit, die zu diesem ganzen kleine Teams-Dings dazugehört, ne?
Ja.
Die meisten fangen halt als Hobby an.
Exakt.
So, also das
selbst
ist
Blizzard
ja
ist als
so,
Hobby angefangen.
Genau, du gründest ja nicht aus Spaß alleine einen Publisher und fängst dann an, irgendwie Spiele zu entwickeln und zahlst den Gehalt. So funktioniert es ja, nee, nicht. So, du gehst ja voll in Vorleistung und trägst das gesamte Risiko.
Ja.
Und auch das ist so ein Ding, was Eine weitere Problematik ist, die mir gerade noch einfällt, weil es immer wieder jetzt so Fälle gibt, dass halt ein Publisher so im letzten Moment, wenn das Spiel quasi schon so im Schlafzimmer dann von einem Solo-Entwickler so mehr oder weniger fertig gemacht ist, dann kommt der Publisher so ein bisschen rein und sagt so, ey, voll cool, hier, ich mach noch bisschen QA so dran und dann verkaufen wir das und ich krieg 70%.
Ja, genau.
Und das ist natürlich halt so ein bisschen auch nicht Sinn der Sache, ne? Also geiler wär's, wenn der Publisher am Anfang käme und sagen würde, ey, hier, Digga, du hast doch voll die gute Spielidee, ich zahle dir ein Gehalt von so und so viel im Monat, mach das mal, du hast alle Zeit der Welt oder meinetwegen auch, du hast 3 Jahre Zeit und ich stell dir Leute an die Seite, die dir helfen. Das wäre ja okay. Aber es gibt halt auch wirklich diesen Fall, dass die so im letzten Moment reinkommen und dann halt noch die Kohle abgreifen. Aber die ganze Arbeit ist im Grunde von dem sogenannten kleinen Team unentgeltlich vorher gemacht worden.
Ja.
Danach kommen dann vielleicht noch die, die Leute von außen mit rein, die dann das noch rund machen. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ein beschissener Deal.
So. Klar, ja. Also finanzielle Unsicherheit ist da auf jeden Fall ein großer Faktor auch noch. Ne?
Ja.
Ja, trotzdem gut. Ist
große Silksong Haken irgendwie entstanden, diese Folge.
Ne? Ja, allerdings.
Ja, nicht nur Silksong, auch diese Folge ist irgendwie entstanden.
Genau.
Wild, müsste man eigentlich noch mal hören und sich aufschreiben, wie wir hier von Hölzchen auf Stöckchen gekommen sind.
Ach so, schlimm
das
fand ich es
öfter mal. Ich fand's dieses Mal schon ganz interessant.
Total.
Schlimm fand ich es auch nicht. Ich hoffe, dass unsere verehrte HörerInnenschaft das auch so sieht. Ich denke aber schon.
Ja, die sind froh, dass wir aus dem Urlaub zurück sind. So genauso wie wir. Insofern würde ich sagen.
Wir sind froh, dass wir aus dem Urlaub zurück sind, Mero. Ich weiß nicht.
Nee, das stimmt auch nicht. Das war eine reine Lüge. Obwohl, wir haben auch schon im Urlaub Folgen aufgenommen. Das hätten wir auch machen können. Sind selbst schuld. Also.
Das haben wir. Die berühmt-berüchtigte Zikadenfolge aus Frankreich. Wir erinnern uns.
Irgendwann gibt es da ein Revival, ich sage dir.
Irgendwann gibt es ein Revival. Sehr
okay.
Gut. Alles klar. Hin, nein, nicht bis dahin, bis zur nächsten Folge.
Erstmal bis dann.
Vielen Dank an alle, die dabei waren.
Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war Level Cap Radio Folge 156. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik oder Spieletipps gehen an levelcapradio@gmail.com. Schaut auch gerne auf unserem Patreon vorbei, patreon.com/levelcapradio. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.